Man darf sich fragen, welche Standards hier gemeint sind. Um akademische kann es jedenfalls nicht gehen. Und wie war die Reaktion der deutschen Politik auf diese Arroganz? Man nahm diese Absage kommentarlos zur Kenntnis und ließ die Verbände weiterhin die eigenen Imame ausbilden. Nur 15% der hier lebenden Muslime sind in den Islamverbänden organisiert. Nicht jeder dieser Verbände will Deutschland islamisieren oder ein verlängerter Arm der türkischen Regierung oder der Muslimbruderschaft sein. Doch die alte Garde in den Verbänden sorgt dafür, dass die fortschrittlichen Stimmen kein Gehör finden, weil sie die politische und ideologische Ausrichtung der Verbände bedrohen. Genau hier müsste die Politik ansetzen. Europa muss die Reformkräfte innerhalb der islamischen Gemeinschaften fördern und diese vor der Hetze der Islamisten schützen. Die Strategie der Aufklärung im Umgang mit dem Islam ist nötiger denn je. Toleranz und Religionskritik. You can't have one without the other. Der Politologe Bassam Tibi bringt es auf den Punkt. Europa könnte heute dadurch seinen Dank für die damaligen rationalen Impulse aus den arabischen Philosophen abstatten, indem es versucht, dem Islam jenen Rationalismus zurückzuvermitteln, den es seinerzeit von dieser Seite empfangen durfte. Aber dazu braucht es auch die Bereitschaft auf der anderen Seite und die Bedingungen hierfür sind zurzeit alles andere als günstig. Die wirtschaftlichen Interessen Europas, die Emotionalität, mit der die Diskussion über den Islam geführt wird, wenn sie denn überhaupt geführt wird, und die Hartnäckigkeit des politischen Islam erschweren diese Aufgabe. Europäische Politiker meinen, die Muslime müssten diese Reformen selbst durchführen und dürften nicht von außen dazu gedrängt werden. Diese Einstellung ist im Grunde richtig, doch die Politik hält sich nicht an ihr Neutralitätsgebot. Denn nicht die Reformer werden hier gefördert, sondern die reaktionären Kräfte, deren Projekte im Namen der Toleranz und Vielfalt teils sogar finanziert werden. Offen reaktionären Kräften kann man entgegentreten, bei verdeckt Operierenden ist das weitaus schwieriger. Umso wichtiger wäre es, sich mit Netzwerken zu befassen und deren Wurzeln offenzulegen und gleichzeitig Reformer und Kritiker anzuhören, anstatt sie zu diskreditieren. Damit spielt man nur dem Islamismus in die Hände. Ein erster Schritt wäre, wenn sich Europa offen zu den eigenen Werten bekennen und sie verteidigen würde. Ein zweiter wäre es, Islamreformer in Westeuropa und in Nordamerika, aber auch in der islamischen Welt von Indonesien bis Marokko zu unterstützen, die für Säkularisierung und demokratische Reformen plädieren. Diese Kräfte brauchen dringend unsere Hilfe, denn sie sind unsere besten Verbündeten. Wenn Europa diesen Reformern schon nicht beistehen will, dann sollte es zumindest deren Feinde nicht politisch und logistisch unterstützen. Ich plädiere keineswegs dafür, dass man mit den konservativen Muslimen nicht redet. Im Gegenteil, ein Dialog mit ihnen ist sehr notwendig, doch er muss symmetrisch und ergebnisorientiert geführt werden. Es reicht nicht, wenn konservative Muslime den Westen anklagen und ihn für ihre aktuelle Misere verantwortlich machen, während die westlichen Teilnehmer sich zu ihrer Schuld bekennen. Das ist Erpressung, kein Dialog. Es reicht auch nicht, wenn die christlichen Kirchen sich mit den konservativen Islamverbänden treffen und die Abstammung der beiden Religionen von Abraham betonen. Gemeinsamkeiten zu suchen ist eine wunderbare Sache. Doch noch wichtiger ist es, die Wurzeln der Konflikte ehrlich zu thematisieren und einen Wertekonsens zu suchen. Außerdem muss dieser Dialog die theologische Sphäre verlassen, denn die konservativen Muslime haben kaum ein Problem mit den Kirchen. Vielmehr haben sie einen Konflikt mit der säkularen Welt und mit der Kritik aus den eigenen Reihen. Deswegen muss der Dialog sich auf Fragen des Zusammenlebens konzentrieren. Ein Wertekonsens bedeutet, nicht einen Mittelweg zwischen Religion und Freiheit zu finden. Die Freiheit sollte der Schirm sein, unter dem auch die Religion existieren darf. Derzeit fungiert die Religion in muslimischen Communities aber eher wie ein Schutzschild gegen die Freiheit. Die Geschichte des Islam ist nicht nur mit der Europas verflochten, sie wird auch unsere Zukunft mitbestimmen. Die Frage ist nur, ob die Demokratie den Islam für ihre Vorzüge öffnen kann oder ob der Islam die Demokratie islamisieren wird. Welcher Teil des Islam wird die Oberhand gewinnen? Die rational-philosophischen Gedanken aus dem Mittelalter? Der mystische Sufismus? Oder der identitär-orthodoxe Scharia-Islam? Alle drei Richtungen sind längst in Europa angekommen. Alle drei werben um Anhänger. Millionen Muslime leben hier und viele von ihnen sind mit Kopf und Herz längst Europäer. Aber auch Islamisten und ihre Sympathisanten leben unter uns. Sie nutzen die Freiheit und die Demokratie und wollen Europa zur Basis für die Errichtung eines neuen islamischen Reiches machen. Einige von ihnen werben öffentlich für die Scharia und den Dschihad, andere versuchen eine Unterwanderung durch den Marsch durch die Institutionen. Im Schatten der Kirchen und der modernen Landesfürsten, die sich nach wie vor für das Seelenheil ihrer Untertanen verantwortlich fühlen, gelingt es ihnen, wichtige Aufgaben wie den konfessionsgebundenen schulischen Islamunterricht, die Seelsorge und die Integrationsarbeit zu übernehmen. Anhänger des Kalifats nutzen die unvollendete Säkularisierung und das Schuldbewusstsein Deutschlands aus, um ihren Traum in Europa zu verwirklichen. Dies ruft wiederum die Rechten und die Reichsbürger auf den Plan, die das Abendland ein weiteres Mal vor dem Islam retten wollen. Und die identitären Rechten provozieren wiederum die woken Identitätslinken, die sich im Namen des Antirassismus schützend vor alle Muslime stellen und dadurch vor allem dem politischen Islam in den Sattel verhelfen. Und so schließt sich der Kreis. Die Geschichte begann mit Sippen, die nach ihrer Identität suchten, dann kam die identitätsstiftende Religion, dann das Reich und schließlich seine Auflösung.